Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Hey Diggis, so geht Lernen heute. Da sind wir wieder im Studio, mein sehr geschätzter Kollege Gerd Mengel und ich. Und wir freuen uns heute auf ein Schwergewicht der deutschen Bildungsszene. Bei uns zu Gast ist nämlich
Bob Blume.
Auch bekannt als der Netzlehrer auf Instagram, wo er tatsächlich mit 160.000 Followern zu Buche schlägt. Darüber hinaus natürlich auch bei LinkedIn Top Voice. Er ist bei Markus Lanz, wo auch immer es was zum Thema Schule, Bildung, Unterricht zu sagen gibt, ist er da und ist somit auch ein Sprachrohr. Oft für meine Belange, muss ich sagen, für deine wahrscheinlich auch, Gerd. Aber sag mal, während ich mich jetzt freue, ihn das erste Mal so live im Studio kennenzulernen, würde ich von dir gerne mal wissen, habt ihr euch schon mal persönlich getroffen?
Wir sind uns zweimal begegnet, und zwar beim PXP-Festival in Berlin und beim Deutschen Schulleiterkongress, und haben uns auch ausgetauscht, aber wir telefonieren in unregelmäßigen Abständen. Mhm. Also da geht's dann um Podcast-Ideen oder auch mal um Gäste, aber auch ja Themen, die gerade heiß diskutiert werden. Ich umschreibe es mal so, Bob, der hat ja 165.000 Follower, die ihm folgen, sicherlich auch 164.978 es gut finden. Und dann gibt es eben auch mal ein paar Leute, die eben anderer Meinung sind, die, da gibt es eine Schnittmenge, wo ich auch meine Erfahrung gemacht habe, und da hat er mir mal ein paar ganz gute Tipps gegeben, wie man damit umgeht.
Ja.
Dort, wo Wertschätzung erfahren wird und Menschen einem folgen, gibt es eben auch Leute, die, ich nenne es mal beim Namen, die vielleicht auch neidisch sind. Und damit kann er ganz gut umgehen, aber vor allem kann er mit einer Sache sehr gut umgehen, mit Ideen, wie Schule und Lernen neu gelingen kann. Und das kann er in verschiedenster Form zur Sprache bringen, ob nun im Podcast oder eben schon sehr lange in seinem Blog, jetzt in einem Buch. Das erste Mal, dass ich was von ihm genutzt habe, war in der Pandemie, und so bin ja noch nicht so lange in Social Media unterwegs. Und da hatte ich mir mal, da hat er Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt zum Remote-Lernen. Hm. Und das war so die erste Berührung mit Bob Blume. Und so hat sich das jetzt so ein bisschen entwickelt.
Okay, ja, spannend. Also er ist schon wirklich unglaublich umtriebig. Und du hast es jetzt gerade im Nebensatz gesagt, er hat ein neues Buch gerade jetzt am 11. September veröffentlicht mit dem provokanten Titel »Warum noch lernen?« Da bin ich auch mal gespannt, wie er diesen Titel vertritt in unserem Gespräch. Und natürlich auch der Blick auf KI, digitalen Unterricht. Wie können wir, abgesehen von unseren wunderbaren Digis, natürlich den Unterricht so gestalten, dass Lernen sinnstiftend ist, dass die Kinder verstehen, warum muss ich das überhaupt machen, weil nur dann macht Lernen ja eigentlich Sinn, muss man sagen. Wir wollen ja nicht nur die Zeit absitzen, sondern die sinnvoll füllen und dass auch was in den Köpfen und am besten in den Herzen der Kinder landet. Und ich sag dir, Gerd, ich denk mal, wir fangen jetzt einfach an. Wir legen los. Ich freue mich auf das Gespräch.
Hey Diggis, so geht Lernen mit
Bob Blume. Bob Blume, auch bekannt als der Netzlehrer, ist der bekannteste Bildungsinfluencer in Deutschland. Bob ist Lehrer, Blogger, Podcaster und Autor und erreicht mit seiner Arbeit eine riesige Community. Mit einem Hintergrund in Germanistik, Anglistik und Geschichte und seiner Tätigkeit als Oberstudienrat an einem Gymnasium in der Nähe von Baden-Baden bringt Bob eine fundierte Perspektive auf das deutsche Bildungssystem mit. In seinem Podcast »Die Schule brennt« diskutiert er mit Gästen die Transformationen des Schulsystems. Und als Fachbuchautor hat er sich besonders mit dem Lernen im digitalen Wandel beschäftigt und regt in den sozialen Medien regelmäßig Diskussionen über die Zukunft der Bildung an. Sein neuestes Buch »Warum noch lernen? Wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss« stellt die drängendsten Fragen unseres Schulsystems und bietet notwendige Visionen für die Zukunft des Lernens. Wir freuen uns sehr, dass du, Bob, heute unser Gast bist.
Hi, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, Viola, Bob hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Stimmen im Bildungsdiskurs etabliert. Wir nehmen zwar an den Sommerferien auf, aber wenn unser Podcast rauskommt, wird sein neuestes Buch »Warum noch lernen, wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss« erschienen sein, und er stellt die zentralen Fragen zu unserem Schulsystem. Und wir durften es schon lesen, und ich möchte nicht zu viel vorweggreifen, es lohnt sich. Und damit ihr so einen Einblick, worum es geht, werden wir Bob heute richtig mal befragen. Viola, leg los.
Ja, und dein Buch, Bob, beginnt ja gleich mit einer sehr provokanten Aussage, nämlich in deutschen Schulen wird nicht gelernt. Das ist ja eine starke Aussage und kannst du uns mehr darüber erzählen, wie du zu diesem Schluss gekommen bist?
Ja, das ist ein starkes Stück, ne? Und ich bin mir relativ sicher, dass viele da auch schreien werden, ey, bei uns ist das nicht so, und das wird für mich das erste Zeichen dafür sein, dass das mit Sicherheit auch an anderen Schulen anders gehandhabt wird. Was ich damit aber meine ist, dass Schule darauf ausgerichtet ist, zunächst mal als Institution Wissensvermittlung herzustellen. Das ist auch das, was dauernd gesprochen wird. Wie findet denn die Wissensvermittlung statt? Und jeder, der selber auch schon mal vor einer Klasse stand und auch das Gefühl hatte, das haben die jetzt ganz toll verstanden, der weiß, dass Wissensvermittlung als solche zumindest in einer zeitlichen Begrenztheit gar nicht möglich ist. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, das haben alle verstanden, habe ich vielleicht nur mit 3 Leuten geredet, 5 haben aus dem Fenster geguckt, 5 andere haben was ganz anderes gemacht. Und das war vielleicht auch schon immer so. Der große Unterschied ist jetzt aber, dass wir in einer Zeit leben, in der das Lernen selbst außerhalb der Schule ja wahnsinnig effizient stattfindet. Nur nicht immer zu den Themen, die wir halt möchten. Aber wenn man zum Beispiel, das nehme ich immer ganz gerne als Beispiel, weil das, glaube ich, total nachvollziehbar ist, wenn das neue FIFA-Spiel rauskommt bei PlayStation, dann wird ein Schüler das runterladen, wird das üben, wird ein Tutorial gucken, wird mit seinem Freund, der Freundin drüber sprechen, wird weiter üben und wird im Grunde das tun, was wir unter Lernen verstehen, nämlich eine Art von auch sozialem Aneignungsprozess. Und dieses an deutschen Schulen wird nicht gelernt, heißt im Grunde nur, dass nicht alle Schulen, sag ich mal sehr vorsichtig, in der Zeit angekommen sind, in der wir leben, in der man sich nämlich die Frage stellen muss, wofür sind Schulen eigentlich noch da, wenn sie nicht die Orte sind, wo quasi die Träger des Wissens sind. Und ich würde sagen, eine gute Antwort darauf, warum Schulen noch da sind, ist, weil dort Lernen stattfinden kann. Und zwar mit, trotz und über Medien, aber eben mit einem ganz klaren Fokus auf das Lernen selbst. Und das ist etwas, was ich vom Bildungssystem möchte, dass im besten Fall übrigens auch alle Schülerinnen und Schüler wissen, warum gehe ich da eigentlich hin. Und das ist momentan leider nicht so.
Da gebe ich dir völlig recht. Das kenne ich von meinen Kindern selber nur zu gut. Und das wäre ja schon mal ein wichtiger Ansatz zu verstehen, warum mache ich das? Weil dann ist ja auch die intrinsische Motivation eher da und somit der Lernerfolg natürlich viel leichter zu erreichen. Keine Frage. Sind wir auch schon bei den Lehrkräften angekommen? Du forderst ja auch, dass Lehrkräfte sich von den klassischen Rollenbildern lösen und eher zu Lernbegleitern werden sollen. Was bedeutet denn das konkret für die Lehrerinnen und Lehrer in der Umstellung vielleicht, aber natürlich auch für die Schüler?
Also auch hier übrigens, es gibt natürlich schon Schulen, die das machen. Ich meine, Gerd ist als Schulleiter, glaube ich, auch immer dahinterher. Das, was er auf LinkedIn teilt, da sieht man ja meistens oder eigentlich fast immer, dass es darum geht, was Schülerinnen und Schüler machen. Und das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis. Es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler ins Tun kommen. Und jetzt ist die Frage, wie bringe ich sie ins Tun? Klassischerweise könnte ich sie ins Tun bringen, weil ich etwas sanktioniere oder weil ich sage, wenn ihr jetzt nicht zuhört, dann verkackt ihr die nächste Klassenarbeit. Ich mag den Begriff Lernbegleiter selber nicht so, was eigentlich schade ist, weil ich genau das fordere. Aber er hat so ein bisschen was von esoterischer Kuschelpädagogik. Aber im Grunde genommen beschreibt es genau das. Lehrer oder Lehrperson als Initiator eines Lernprozesses. Ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber es gibt so einen Spruch, ich kann den nur so ein bisschen umschreiben. Wenn du möchtest, dass deine Gruppe von Menschen, deren, sagen wir mal, Leader du bist, ein Boot baut, dann geht es weniger darum, ihnen zu zeigen, wie man die Bretter aneinander nagelt, sondern es geht darum, ihnen die Sehnsucht zum Meer zu geben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Lehrkräfte müssen Anstifter sein oder Anstifterinnen und eben Initiatoren eines Lernens. Das Lernen selbst können sie ja sowieso nicht mit übernehmen, sondern was sie machen können, ist durch dieses Warum, das ja in dem Titel auch eine Rolle spielt, das Warum, die Sinnhaftigkeit, durch die Leidenschaft, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich quasi selbst in dem, was sie tun, weiterzuentwickeln. Und wenn man diesen Punkt geschafft hat, der ist ja wahnsinnig schwer, Das schafft man aber durch zum Beispiel Beziehungsarbeit, spielt ja in dem Buch auch eine Rolle, und eben durch die Motivation, die dann im besten Fall hinterher die Schülerinnen und Schüler selbst haben. Wenn man das schafft, dann hat man im Grunde genommen alles erreicht, was man in einer Welt braucht, in der man zum Beispiel ja KI nutzen könnte, um nicht nur das System zu hacken, sondern sich auch selber zu täuschen. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass Schülerinnen und Schüler sich selbst täuschen oder Digitales nutzen, um etwas vorzugaukeln, dann muss ich eigentlich derjenige sein, der nicht nur zur Reflexion anhält, das ist auch wichtig, so wann kann ich das nutzen, wann kann ich das nicht nutzen, sondern eben schmackhaft zu machen, warum ist das gerade eigentlich sinnvoll, dass wir das tun. Und das ist durchaus möglich in dem momentanen Ausbildungssystem und in der momentanen Perspektive auf den Lehrberuf, ist es aber aus meiner Sicht immer nur so eine Art Beiwerk. Und das ist schlimm. Also es ist mit anderen Worten Beiwerk, ob man Leidenschaftsentfacher ist. Es ist Beiwerk, ob man Motivator ist. Und ich glaube, dass wir deshalb uns mehr darauf konzentrieren müssen, weil die Welt so kompliziert und komplex ist, vor allen Dingen, wenn die Schülerinnen und Schüler diese Schulstruktur verlassen, dass es fundamental wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler das Lernen selbst als einen für sie relevanten Prozess wahrgenommen haben und auch wissen, wie es dann geht.
Ja, das geht ja noch viel weiter. Also den Begriff des Lernbegleiters, der ist ja mittlerweile, du hast ihn jetzt in die, hast ja esoterisch, pädagogisch, er ist natürlich auch so ein Begriff, wo Menschen sich oder Pädagoginnen und Pädagogen sich wiederfinden, also wo sie auch ihre Haltung wiederfinden. Ich finde ihn auch manchmal ein bisschen nicht zu ideologisch, weil es falsch ist, weil ich will die Leute nicht in eine Ecke drücken, sondern mir geht es um das Ermöglichen, Lernermöglicher. Du hast jetzt Lernentfacher, finde ich auch sehr schön, ist vielleicht noch motivierender, weil es geht ja letztendlich darum, Raum und Zeit zu geben. Und wo geben wir Raum und Zeit? Und wie setzen wir Lernen um? Da hast du ja in deinem Podcast Die Schule brennt schon mit verschiedensten Leuten unterhalten. Stefan Rupana, Olaf Axel Bure und so weiter. Unterricht ist aller Übel Anfang, ist mir da so in Erinnerung als Zitat. Das haben wir ja auch schon mehrmals hier selbst dann zitiert. Aber es geht ja noch viel weiter. Es geht um das Schulsystem an sich. Es geht um die Prüfung und die Art und Weise, wie sie in unserem Schulsystem eingesetzt werden. Ausgangspunkt dabei ist in deinem Buch Die kritische Bildungstheorie von Heinz-Joachim Heidorn. Und wie gesagt, das geht noch über die Prüfungsformate hinaus, hin zum dreigliedrigen Schulsystem. Welche Überzeugungen haben sich bei dir herausgebildet in der Auseinandersetzung, sagen wir mal, mit diesem, ja, doch sozialistischen Pädagogen?
Ja, man muss schon eine Sache vorher vielleicht so ein bisschen, so einen kleinen Disclaimer geben. Ich habe in dem Buch gleichzeitig versucht, das lesbar zu machen und im besten Fall unterhaltsam lesbar zu machen. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass man das lesen kann mit und ohne Marker. So, ja, mit Marker, wenn man sagt, okay, diese Schrittigkeit, das würde ich gerne umsetzen. Ohne Marker, indem man vielleicht auch einfach Freude daran hat, den Gedanken mal bis ins Tiefste zu verfolgen. Da kommt man natürlich um die großen Pädagoginnen und Pädagogen nicht rum. Humboldt spielt natürlich auch eine große Rolle. Und was mich bei Heidorn fasziniert hat, war, dass er ja deshalb sozusagen so einen sozialistischen Ansatz war, weil seine Hauptthese war, dass die gesellschaftliche Struktur durch diese Dreigliedrigkeit quasi aufrechterhalten wird. Also quasi das System, das sich selbst erneuert. Und ehrlich gesagt, ich will weder eine sozialistische Gesellschaft noch irgendwie zurück in die DDR. Aber diesen Gedanken, den finde ich erstmal spannend, weil wir momentan ein ganz großes Problem haben. Nämlich, dass ein System, das so funktioniert wie unseres, da kann man noch so sehr sagen, ja, aber könnten wir das nicht integrativer gestalten oder könnten wir nicht dafür sorgen, dass es andere Prüfungsformate gibt? Ist ja auch ein großes Thema in unserem Buch. Und da würde ich auch sagen, ja, das ist so. Aber im Endeffekt läuft alles darauf hinaus, nur mit dem, sozusagen mit dem Fokus auf das Kognitive zu sagen, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Und wenn du es nicht schaffst, wirst du weiter nach unten gereicht. Und diese vielbeschworene Durchlässigkeit des Schulsystems, die besteht ja auch nur von oben nach unten. Man kann theoretisch auch von unten nach oben gehen, aber das wird ja sehr selten getan. Also das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke, und das ist jetzt auch ein bisschen philosophisch, finde ich aber wichtig, ist, dass wir in der Schule Dinge lernen, die nicht oder lernen sollen und meines Erachtens auch lernen müssen, die nicht zwangsläufig abgeprüft werden. Und Heydorn hat eben auch schon gesagt, und deshalb ist es einfach nicht mein Gedanke und deshalb habe ich ihn da zitiert, dass das Problem ist, dass wenn man alles, was es in der Schule an Inhalten gibt, operationalisiert, also das heißt irgendwie zu einem Lerngegenstand macht, man die Dinge vernachlässigt, die sich nicht operationalisieren lassen. Und sowas wie Demokratiebildung zum Beispiel lässt sich einfach nicht in Kleinstkompetenzen operationalisieren. Ja? Was eben dazu führt, dass es Zufall ist, ob man als Schülerin oder Schüler partizipiert. Dass es Zufall ist, ob man eine Form von Selbstwirksamkeit lernt. Und wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt, wo ich relativ sicher bin, dass vor genau 10 Tagen die AfD entweder stärkste oder zweitstärkste Kraft geworden ist. Und das ist die Verbindung natürlich, die ich hier auch zu etablieren versuche, zu sagen, man kann nicht von Kindern und Jugendlichen fordern, dass sie hervorragende Demokraten werden, wenn sie sich davor jahrelang ohnmächtig gefühlt haben. Und deshalb auch nochmal der Hinweis auf dieses etwas philosophische, dieses Humboldtsche Bildungsideal, eben mit dem Verweis auch auf Heydorn, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen müssen, wo wir eine Bildung auch erschaffen, die nicht zwangsläufig erst durch ihre Zertifizierung valide wird.
Das Thema soziale Ungerechtigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch dein Buch. Wie kann das Schulsystem dazu beitragen, diese Ungerechtigkeiten zu verringern und Bildungschancen für alle gleichermaßen zu verbessern? Da hast du ja auch ganz ausführlich mit Aladin El Mafalani dich unterhalten, den zitierst du ja auch.
Also erstmal eine traurige Wahrheit. Das Schulsystem oder die Schulen alleine können nicht für Gerechtigkeit sorgen, als einzige Stellen der Gesellschaft. Das geht alleine schon deshalb nicht, weil von der Stadtplanung über soziale Zusammenhänge, über politische Maßnahmen ganz viele Bestandteile dafür sorgen, ob jemand Chancen hat oder nicht. Aber, du hast gerade gesagt, Aladin El Mafalani, der sagt, Schulen sind auf der anderen Seite aber auch die Orte, wo am wahrscheinlichsten Chancengerechtigkeit hergestellt wird. In seinem Buch Mythosbildung spricht er zum Beispiel davon, dass die Schere, die Kompetenzschere dort am größten wird, wo die Sommerferien sind. Weil die einen Eltern mit den Kindern, sag ich mal, ins Museum gehen, Checker Tobi hören oder sonstige Dinge machen und bei den anderen Kindern eben nicht. So. Also das heißt, 2 Dinge sind wichtig. Erstens, Schulen allein schaffen es nicht. Zweitens, wenn es aber jemand schafft, zumindest anzugleichen, dann sind es Schulen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die traditionelle Schule davon ausging, vorne steht der Lehrer, der erklärt, wie man es macht. Und dann gibt es Hausaufgaben und dann macht man es. In einem solchen System, wo ich zum Beispiel sage, passt mal auf, eine Kurzgeschichteninterpretation geht nach folgendem Schema. Hausaufgabe schreibt eine Kurzgeschichteninterpretation. Werden die einen ihren Akademikervater fragen, die zweiten werden KI nutzen, weil sie es können, die dritten haben sogar eine Bezahlversion und die vierten müssen auf ihre Geschwister aufpassen. Das heißt, ein System, für das Produkt wichtig ist. Also du kommst am Ende in die Schule und sagst übrigens, das habe ich als Hausaufgabe gemacht. Sebastian, prima. Mehmet, wieso hast du es nicht geschafft? Und ich mache das jetzt wirklich so pauschalisierend, weil der Migrantensohn, das katholische Mädchen vom Land, damals als sozusagen soziologische Kategorie von Dahndorf entwickelt, ersetzt hat. So, das heißt, der Knackpunkt, weshalb ich auch sage, dass lernen muss in die Schule, ist, damit wir es sozusagen nicht davon abhängig machen, was jemand zu Hause eigentlich leisten kann. Übrigens, die Nachhilfeindustrie habe ich ganz vergessen, das sind 1,2 Milliarden Euro im Jahr. Ja, im Grunde genommen der beste empirische Nachweis der Chancenungleichheit. Sondern, dass wir versuchen, dass der Prozess selber dort geschieht, wo auch jemand da ist, der für alle ansprechbar ist. Das wird nicht alle Probleme lösen, aber das ist zumindest eine Denkweise, in der Schule dann der Lernraum wird, der sie heutzutage eben auch sein muss.
Nee, es ist spannend, weil du hast jetzt natürlich gerade gesagt, die Schule soll der Lernraum werden, der sie sein sollte und auch diese Möglichkeiten der Entfaltung und des Lernens vor Ort anbieten. Und da gehe ich prinzipiell komplett mit dir mit. Aber ich weiß, dass jetzt auch viele Lehrer und Lehrerinnen sagen werden, das klingt ja gut, aber wie soll ich das denn bezogen auch auf einen überladenen Lehrplan eigentlich umsetzen? Ich habe ja die Ziele, die ich erreichen muss. Sprich, da denken wir genau in diesen Produktkategorien, die du gerade angesprochen hast, die wenig hilfreich sind für ein lebenslanges Lernen auch und für die Einstellung dazu. Aber im Moment bewegen wir uns auch im Korsett dieses Lehrplans und des zeitlichen Umfangs, den wir oft auch in der Unterrichtsstundentaktung zur Verfügung haben. Wie wäre da ein Lösungsansatz deiner Meinung nach?
Zunächst mal, ich zitiere mal die damalige Kultusminister-Vorsitzende, die im November auf dem Podium mit mir saß, die gesagt hat, Lehrer, habt Mut. Und ich zitiere die deshalb, weil das dann nicht ich bin, sondern das kommt von ganz oben. Also habt Mut. Was heißt Mut haben? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe letztes Schuljahr in meiner vierten Klassenarbeit eine Kreativaufgabe gemacht. Die Schülerinnen und Schüler durften ChatGPT benutzen. Sie mussten es aber reflektieren. Sie mussten ihre eigene Notengebung reflektieren und sie mussten ihre Vorgehensweise reflektieren. Da haben zum Beispiel Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage von dem Buch, was wir gelesen haben, mit Minecraft eine komplette spielbare Schule gemacht mit einer Form von sehr genauem Lesen. Andere Schüler haben einen Podcast dazu gemacht, bla bla bla. So. Ich habe darüber gebloggt, dann hat mir jemand gesagt, durftest du das? Habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich habe nicht gefragt. Denn die Frage ist ja folgende, was genau möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich, dass wir danach sozusagen nach dem Schema A ein bestimmtes Schriftstück produzieren. Okay, das wäre eine valide Möglichkeit. In dem Fall wollte ich, dass sie durch sehr genaues Lesen sich selber mit dem Stoff identifizieren können. Und das erreiche ich damit. So, also das heißt mit anderen Worten Mut. Zweitens, Freiräume nutzen. Drittens, und das ist mir jetzt wichtig, man kann nur mutig sein, wenn das System schlecht ist. Denn wenn das System gut wäre, müsste man ja nicht mutig sein. Ne? Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, führt mich ja zu einer Forderung, die ich gebetsmühlenartig im Grunde genommen seit Jahren immer und immer wieder sage.
Oh ja.
Wir brauchen eine Entschlackung des Bildungsplans. Übrigens auch deshalb, weil wenn man mit künstlicher Intelligenz arbeitet, dann kommt es ja sehr stark darauf an, ob man selber beurteilen kann, ob das, was rauskommt, richtig ist oder nicht. Oder ob es nur teilweise richtig ist. Wenn aber Schule darauf angelegt, dass man alles nur ein bisschen kann, dann ist es schwierig zu beurteilen, ob man quasi gerade einer Halluzination aufgesessen ist. So, und diese drei Dinge, die jetzt nochmal in klein, die möchte ich deshalb betonen, weil ich möchte weder jammern und sagen, das System muss sich ändern, sonst können wir nichts tun, sondern ich sage, wir können was tun, wir müssen mutig sein und wir können auch Freiräume nutzen. Und übrigens, je mehr Menschen mitmachen, desto eher kann man diese Freiräume nutzen. Im Grunde genommen, ich hau mal einen raus, könnte ich mir vorstellen, das habe ich jetzt nicht überprüft, dass sämtliche Gewinner des deutschen Schulpreises brauchbare Illegalität angewendet haben. Ich würde so weit gehen und sagen, sämtliche Gewinner des deutschen Schulpreises haben das getan, was sie getan haben, trotz des Systems, mit Überwindung des Systems und nicht, weil das System so wunderbar ist. Das heißt, das muss der Fokus sein. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht trotzdem möchte, dass sich die strukturellen Bedingungen verändern.
Ja, spannend. Also quasi der Erfolg ein Stück weit auch am System vorbei oder flexibel ausgelegt, die Möglichkeiten, die man hat, vielleicht. Nein, Gerd? Du schüttelst du den Kopf?
Naja, ich widerspreche Bob jetzt ein bisschen und stimme ihm gleichzeitig zu. Weil wir reden gerne immer von Mut. Und ich würde jetzt mal sagen, in Mecklenburg-Vorpommern muss man nur gesetzestreu sein. Denn in unserem Schulgesetz steht drin, die Schülerinnen und Schüler sind in die Unterrichtsplanung mit einzubeziehen. Das steht so wirklich so drin. Wir haben eines der liberalsten Schulgesetze. Und wenn man so denkt, dann ist man schon bei Partizipation. Jeder Rahmenplan hat ein Vorwort, wo die BNE-Ziele formuliert sind. Also die muss ich eigentlich mitdenken. Und das ist, ja, das muss unser Anspruch sein. Wer sagt, soll ich das noch machen und dies und jenes? Das war deine Ausgangsfrage, Viola. So sind wir in diesen Teil gekommen. Ja. Der hat eigentlich sich nicht, hat sich weder mit seinem Schulgesetz beschäftigt, noch mit dem Rahmenplan. Weil man kann die Dinge nicht abkoppeln. Und dann sind wir in den Bereichen, wo wir Schüler stärken und ermächtigen. Also ich habe dir nicht widersprochen, sondern ich würde mal den Begriff Mut kann man bloß umdeuten, auch in Gesetzestreue.
Ja, das stimmt.
Werfen wir doch auch mal einen Blick zum einen. Ja, Mut, klar, wichtig, richtig und schon immer gewesen. Wir gucken aber auch, oder du vor allen Dingen in deinem Buch, auch auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Du hattest vorhin auch schon angesprochen, was ist, wenn die Kinder die Schule verlassen? Wie geht's da weiter? Wie ist die Situation dann auf dem Arbeitsmarkt? Wie wird die digitale Revolution unsere Schüler und Schülerinnen dann auch einfangen? Da sind wir natürlich auch wieder beim Thema KI. Was denkst du denn, auch wenn wir jetzt mal ein bisschen strukturell schon denken, wie kann das Bildungssystem junge Menschen denn besser auf diese unsichere, wenig absehbare vielleicht und vor allen Dingen schnell verändernde Zukunft vorbereiten? Denn man muss ja sagen, Schnelligkeit ist ja jetzt nicht gerade die Stärke unseres Bildungssystems und flexible Anpassungen an die Umstände, die vielleicht außerhalb der Schulwende existieren.
Also die oberflächliche, aber trotzdem sehr wichtige Antwort ist, das hat nichts mit Future Skills oder 21st Century Skills erstmal zu tun. Sage ich jetzt mal für die Leute, die das hören, etwas provokant. Sondern damit, dass die Basiskompetenzen unfassbar sicher sitzen. Lesen, schreiben, rechnen. Und dann noch soziale Kompetenzen. Sprechen, zuhören. Gut, da könnten wir jetzt in Kollaboration, Kooperation gehen und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall absolut wichtig. Gleichzeitig bitte, bitte nicht, indem man, wie in Bayern jetzt jüngst geschehen, die Kunst zurückfährt. Das ist der absolut falsche Weg. Denn ich glaube, wenn es so etwas gibt wie eine für Jugendliche eine Superpower, dann ist das die Entfaltung von eigener Neugierde, von Interesse und im besten Fall Organisation ist das falsche Wort, ich muss mal gerade drüber nachdenken, welches das Richtige ist, eine Vororientierung darüber, in was man gut werden könnte. Ich erkläre mal, wie ich es meine. Wenn ich Lernen als Prozess erlebt habe, wo ich etwas Reales, etwas für mich Relevantes, eine Fragestellung, die ich interessant finde, umgesetzt habe, dann habe ich schon eine ganz wichtige Grundlage für das spätere, für die spätere Ausbildung und das Studium. Was ich dann nicht zwangsläufig haben muss, ist sozusagen eine formale Sicherheit in allem. Ich gebe ein Beispiel. Als ich mit Germanistik angefangen habe, war meine erste Klausur eine 4. Und die wäre inhaltlich eine 3 gewesen, aber meine Interpunktion war so scheiße, dass ich eine 4 gekriegt habe. Ich habe aber ein Summa Cum Laude Staatsexamen gemacht. Das muss ich jetzt dazu sagen, nicht weil ich Noten so geil finde, sondern um zu sagen, diese Form, das habe ich hingekriegt. Aber ich habe nie in meinem gesamten Studium Probleme mit Hausarbeiten gehabt. Ich war sogar Fan, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Kann ich meine eigene Fragestellung haben und kann dazu noch schreiben? Und Leute haben mich damals schon angeguckt, sag mal, bist du bescheuert? Und das ist der eigentliche Punkt, dass ja Schülerinnen und Schüler eine Orientierung zu dem brauchen, wo sie, ich sag, gut drin werden können. Ja, Talent fällt halt nicht zum Himmel, es bleibt Arbeit. Ich bespreche auch den Leistungsbegriff. Sondern, dass sie jedenfalls nicht diese Situation haben, zu sagen, okay, ich bin mit der Schule fertig. Ja gut, okay, BWL in der Uni, die am nächsten bei mir dran ist. Nichts gegen BWL und nichts gegen die Uni am nächsten dran. Aber auch in BWL wird es Leute geben, die merken, das ist richtig was für mich. Und ich mache es wie Ronaldo. Wenn das Training beendet ist, dann werde ich noch weitere 2 bis 3 Stunden Freistöße üben. Und das sind die, die natürlich dann glücklich werden mit sozusagen einer sinnstiftenden Arbeit und nicht diejenigen, die gesagt haben, ja, weiß ich auch nicht, BWL, Jura kann man halt irgendwie machen. Das heißt, für mich ist neben diesen Basiskompetenzen die Superpower, erlebt zu haben, wie Lernen für einen selbst sinnstiftend sein kann. Deshalb glaube ich auch, dass sozusagen die ganzen Menschen, die, also ich würde jetzt mal sagen, jeder Lehrer, jede Lehrerin ist in der Lage zu sagen, warum irgendwelche Inhalte für das eigene Fach super wichtig sind. Das heißt, es ist total schwierig, sich von irgendwas zu trennen. Aber ich erlebe zumindest, dass wenn man mal 5 Grade sein lässt und oh Gottes, um Gottes Willen, Sie haben das Präpositionalobjekt diesmal nicht gemacht, dass Sie mit der Fähigkeit oder mit der Motivation, sich selbst etwas anzueignen, viel besser ausgerüstet sind, als wenn man sozusagen stupide alle Inhalte versucht rumzubringen, aber die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit das Gefühl haben, das hat mit mir nichts zu tun.
Ja, mit Sicherheit, da gebe ich dir recht. Trotzdem muss ich jetzt noch mal ein bisschen auf diesen Punkt mit der KI rumreiten, ja, und dann demzufolge auch mit dem digitalen Möglichkeiten des Unterrichts. Das ist ja letztlich auch das, wo wir mit den Digis ansetzen, einfach ein Angebot zu schaffen, dass es einfach geht, dass es Spaß macht für Lehrkräfte und für Schüler und Schülerinnen. Aber unabhängig von den Digis, wie siehst du denn die Integration wirklich heutzutage im Alltag von KI im Unterricht? Weil so wie ich das wieder gespiegelt bekomme, sind da ganz viele Unsicherheiten. Ja, da sind Ängste, der Gedanke, oh Gott, ich mach's lieber nicht, bevor ich etwas falsch mache. Und trotzdem, abgesehen von diesen Basisskills, die du eben erwähnt hast, da gehe ich komplett mit. Also ohne die geht es gar nicht, auch nicht für uns als Gesellschaft, das ist elementar. Trotzdem wird das Thema KI, auch wenn wir uns vielleicht jetzt noch ein bisschen die Hände vor die Augen halten können, es wird immer dominanter werden. Also wie wird das denn im Unterricht aufgefangen und wie können wir da die Kinder begleiten als Lernbegleiter, Initiatoren, Impulsgeber, um da auch kompetent zu werden?
Also erstmal, ich habe einen sehr schlauen Satz in einem Buch gelesen, was ich leider nicht mehr integrieren konnte, weil ich es zu spät gelesen habe. Dieser schlaue Satz hieß, das ist eins von 4 Prinzipien zur KI, wir arbeiten immer mit der schlechtestmöglichen Version von KI, die gerade auf dem Markt ist. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also alles das, was abgefahren jetzt schon möglich ist, ist jetzt gerade die schlechteste mögliche Version. Es wird nur besser werden. Das heißt, was für mich keine Option ist, ist zu sagen, ah ja, ich komme nicht mehr mit. Das ist auch eine Haltungsfrage von Lehrkräften. Ich würde sagen, eher als dass man sozusagen sich durch 7 Fortbildungen komplett fit macht und erst dann anfängt, ist es völlig in Ordnung, auch zusammen zu experimentieren und darüber zu sprechen und zu reflektieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich würde behaupten, dass wir, ich sage jetzt mal zwischen 2012 und 2018, wo ich viele Workshops und Vorträge und so weiter gehalten habe, und dann eben dieser KI-Revolution, einen fundamentalen Unterschied erleben. Bei dem Digitalen, wo ich übrigens ganz am Anfang vor 4 Hanseln irgendwie erklärt habe, wie man einen Blog führen kann oder so, da war es immer so, da war ich schon überzeugt, dass man zum Beispiel mit Blogschreiben Superkräfte bei den Schülern entfachen kann. Nämlich wenn die merken, ich schreibe hier was relevant für andere ist, die kommentieren plötzlich. Ist ein bisschen pathetisch, aber plötzlich bin ich Teil des Diskurses durch das, was ich sage, durch das, was ich schreibe. Da konnten die Lehrkräfte immer noch sagen, ja, Bob, ist interessant, ich probiere das mal. Und dann haben das 4% irgendwann Ende Juli gemacht, ne, wenn sowieso nichts mehr auf dem Spiel stand. Bei KI ist es aus meiner Sicht ein Unterschied. KI wird genutzt werden, egal ob man es einbezieht oder nicht in die Schule. Das heißt, es nicht zu tun, wäre wirklich fahrlässig. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es eine Wahrheit ist, dass man mit KI sein Lernen sehr gut vertiefen kann und sein Lernen sehr gut abschaffen kann. Und jeder, der schon weiß, dass Lernen geil ist, der wird KI nicht verwenden, um sich selbst zu täuschen. Aber Schülerinnen und Schüler im Lernprozess sind ja in einer ganz, ich sage jetzt mal, was das Lernen betrifft, verwundbaren Situationen. Wenn die nämlich merken, der Lehrkraft ist das egal, wir benutzen das gar nicht zu Hause und der kommt es nur darauf an, ob ich die Hausaufgaben richtig gemacht habe, naja, dann nutze ich das eben auf eine Art und Weise, die möglicherweise schädlich ist. Das heißt, dieses gemeinsame Nutzen hat für mich nicht nur diesen Fokus auf das Technische, im Sinne von, welchen Prompt gebe ich an, was kann ich mit den Ergebnissen machen und so, sondern auch die ständige Frage, wann ist es sinnvoll, das zu nutzen? Und wann schade, in Anführungsstrichen, ich mir möglicherweise sogar selbst?
Letztendlich ist man ja auch Vorbild. Also wenn ich mit den Schülern etwas ausprobiere und mit KI experimentiere, wissenschaftlich fundiert und dann hinterher auch kritisch reflektiere, dann lernen die ja auch am Modell. Ja. So, weil jetzt sind wir wieder bei der Rolle der Lehrerinnen und Lehrer.
Absolut.
Ich habe das Thema Antisemitismus mit KI verknüpft. weil es so auf der Hand lag, die Propaganda des Nationalsozialismus mit der aktuellen Diskussion zu vergleichen, nicht gleichzusetzen, sondern zu vergleichen, und wie wird KI eingesetzt, wie wird Bildmanipulation eingesetzt und wie wiederholen sich Muster. Und das kann der Ansatz sein. Das muss auch nicht perfekt sein, dass man das dann schon alles, jedes Tool dann beherrscht. Aber die Schülerinnen und Schüler haben eine Erfahrung gemacht, die haben dann haben ein Bild generiert, generiere mir ein Bild eines Juden und über KI, und sie haben Schreck gekriegt, welche Stereotypen, welche Antijudaismen auf einmal die KI da reproduziert. Und wenn man das dann reflektiert, dann ist man in einem guten Prozess. Aber dazu müssen Schülerinnen und Schüler verstehen, wie KI funktioniert. Und das haben wir im Vorfeld der Stoffeinheit anhand einer Selbstlern-Digi gemacht zum Thema KI. Und den Schülerinnen und Schülern war klar, KI greift auch auf Daten zurück, die einen rassistischen und antisemitischen Hintergrund haben. Und so entstehen Vorurteile, sogenannte Biases, die dann wieder weitergegeben werden. Deswegen ist die kritische Reflexion so wichtig.
Ich wollte gerade nur sagen, diese Reflexion, die ist auch deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass wir gar nicht drum rumkommen, diese Reflexion auch als Teil des Lernprozesses zu nehmen. Also wenn jetzt Leute sagen, ja, aber was soll ich machen? Dann kann ich ja gar keine Hausaufgaben mehr geben. Dann würde ich erstmal sagen, ja, erstmal so, stimmt. Dann würde ich aber sagen, du kannst die Hausaufgaben schon geben. Schöner wäre es, das zu Hause zu machen. Aber mach es doch als Teil der Hausaufgabe, die Art und Weise des Vorgehens zu reflektieren. Und dann passiert nämlich was Interessantes. Man übernimmt nicht einfach nur, sondern sagt, also da ist was rausgekommen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Da ist dann plötzlich was rausgekommen. Da war ich mir dann aber nicht so sicher. Das musste ich überprüfen. Und plötzlich hat man etwas, nämlich eine Reflexion des Gesamtlernprozesses. Das hat nicht nur mit KI zu tun. Und diese Reflexion des eigenen Lernprozesses ist übrigens auch in der Neufassung von der Metastudie von Hattie von 2008, die auf 2 Millionen befragten Schülerinnen und Schülern basiert, eine der wirkmächtigsten Dinge für ein gelingendes Lernen. Nochmal, das klappt, das ist total genial. Und wenn man dann hingeht und sagt, reflektier den Lernprozess, sag, wie du vorgegangen bist, nutz das aber auf eine Art und Weise, dann kommen wir zu einem Punkt, den wir ja wollen, nämlich Schülerinnen und Schüler zu einer Art autonomen, zu einem autonomen Handeln über ihr eigenes Lernen hinzuleiten.
Wir können uns da in der Rolle auch, dürfen wir uns nicht ausruhen, aber mit dieser Haltung können wir eine ganze Menge bewirken. Wir müssen die Grundlagen legen in Schule, dass das gelingt, und das beschreibst du in deinem Buch. Du hast vorhin gesagt, unterhaltsam und gleichzeitig auch zum Nachdenken anregen. Das hast du gehofft, das hoffst du. Dieser Hoffnung möchte ich zumindest in meinem Fall dir ein sehr positives Feedback geben, denn ich fühle mich nicht nur gut unterhalten, sondern auch sehr angeregt. Auch nochmal abseits, also mit dem iPad bestimmte Studien dann sofort nachgelesen. Also man braucht den, man muss ihn nicht benutzen, du hast gesagt, mit dem Marker, man kann ihn aber benutzen, sich Dinge dann nochmal vertieft nachzulesen, nochmal zu erweitern. Das fand ich jetzt sehr inspirierend. Ich habe krank im Bett gelegen, aber gleichzeitig dann dein Buch gelesen, und das war dann,
das freut
konnte
mich.
Ich das vergessen. Jetzt sind wir schon mit positiven Ausblicken. Dein Buch endet, nicht ganz, aber fast am Ende, endest du mit 10 Utopien. Um nicht in einer Schulform stecken zu bleiben, nimm uns doch mal ganz kurz mit, nicht jetzt alle 10 entfalten, aber gib den Hörern von uns mal so einen kleinen Geschmack, wo die Reise hingeht.
Also ich meine, die Utopien heißen ja deshalb Utopien, weil, jetzt wollte ich fast in die Etymologie gehen, Eo und Topos, also ein schöner Ort. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, dass das irgendwann mal Realität wird, die sehe ich nicht so hoch. Aber gleichzeitig glaube ich trotzdem immer, dass es wichtig ist, dass man eine Form von Zielsetzung hat. Und eine dieser Zielsetzungen wäre es für mich zumindest gebetsmühlenartig zu sagen, wenn es doch darum geht, dass der Einzelne sinnstiftend lernt, wenn es doch darum geht, dass man die basalen Kompetenzen lernt, dann müssen wir überlegen, wie wir es schaffen, das gemeinsame Lernen weiter fortzuführen, als es jetzt so ist. Wir haben eine absolut gegenteilige Bewegung. Wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg jetzt in der 4. Klasse nicht nur die Eltern- und die Lehrerempfehlung, sondern auch so einen kleinen Test, so eine Art Grundschulabitur. Und Was mir so wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass es in Schulen nicht nur um diese Form der kognitiven Leistungsnachweise geht. Und wenn man das meint, dann könnte man sich zum Beispiel eine Studie angucken, die ich auch zitiert habe, in der ganz klar belegt ist, dass wenn Schülerinnen und Schüler, die etwas besser verstehen, es Schülerinnen und Schüler, die es noch nicht so gut verstehen, erklären und man den Raum dafür gibt, dass die auch davon profitieren. Also deshalb ist für mich dieses längere Zusammenlernen für mich eine Utopie. Gleichzeitig, auch wenn ich online immer mal wieder dafür abkriege, weil ich das in veränderter Form schon mal so gesagt habe, glaube ich, wir brauchen auch einen großen Aufschlag. Ich habe in dem Buch an einer Stelle eine Utopie mit Augenzwinkern formuliert, wo ich gesagt habe, also stellt euch vor, die Politikerinnen und Politiker machen einen großen Gipfel und es gibt ein gemeinsames Dokument, wo Leute aus der Zivilgesellschaft dran arbeiten und so. Und hinterher habe ich gesagt, das gab es halt 1964 schon, der Bildungsrat. Ne, nicht der Bildungsrat von unten, der Bildungsrat. Daraus ist zum Beispiel die Gemeinschaftsschule entstanden. Daraus sind schon erste Überlegungen entstanden, wie man Formen von Leistungsnachweisen machen kann, die nicht nur auf Noten gehen. Und ich glaube, wir brauchen auch eine echte Bildungsdebatte. Und eine echte Bildungsdebatte hat auch mit Symbolpolitik zu tun, hat auch damit zu tun, dass Olaf Scholz sich mal hinstellt und das Wort Bildung nur mal mehr als einmal in den Mund nimmt. Und eine Debatte heißt auch, dass Leute sich zu Wort melden, und zwar in einer Form, also das ist nochmal, ist eine Utopie, in einer Form, wo man miteinander streitet über Bildung, die länger geht als ein Tag. Vielleicht nur eine kleine Anekdote von mir als quasi Content Creator. Wenn die PISA-Studien rauskommen, ja, dann ist die auf tagesschau.de, ja, dann ist die bei der FAZ und so. Aber wenn ich mich dann melde, irgendwo bei, weiß nicht, egal wo, ich will keinen in die Pfanne hauen und sage, habt ihr Lust auf ein Zitat morgen? Dann sagen die, morgen ist das Ding durch. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Wir haben 50.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr, die keinen Schulabschluss haben. Gleichzeitig brauchen wir 1,5 Millionen Einwanderer. Wir haben ein riesen Fachkräfteproblem. Wir haben ein riesen Problem mit Schülerinnen und Schülern, die nach 12 oder 13 Jahren oder manchmal nach 10 Jahren sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich da hingegangen bin. Und wir brauchen eben, und das ist, glaube ich, die erste Utopie, wir brauchen einen großen Aufschlag. So, das sind zwei Dinge. Und zu guter Letzt glaube ich, dass es, und das ist so ein bisschen das, was ich am Ende auch noch schreibe, so ein Buch. Ne? Machen wir uns nichts vor, ist, wenn es gut läuft, ein Nudge, ein Schubser. Ein Schubser dahin zu sagen, okay, so habe ich es noch nicht gesehen. Und das wird zwangsläufig auch wichtig. Und ich sage jetzt mal ganz konkret, warum. In Bayern werden 118.000 Schülerinnen und Schüler, glaube ich, eine 1:1 Ausstattung mit iPads bekommen. Gleichzeitig haben wir es mit einer medialen Diskussion zu tun, wo die Journalistinnen und Journalisten, Klammer auf, ich halte es ganz wichtig, was ihr macht, bla bla bla, aber dann kommen die mit, aber Schweden, genau. Und was die Schweden, beziehungsweise Dänemark war es, was die gemacht haben, ist, Smartphones erstmal zu verbieten. Und da gibt es sogar auch Gründe, die dafür sprechen, sein persönliches, aufmerksamkeitsfangendes Gerät nicht dauerhaft immer in der Hand zu haben. Da gibt es gute Gründe für. Aber, und jetzt kommt es, weshalb ich über die 1:1 Ausstattung spreche, wir müssen auch uns an die Eltern wenden und wir müssen den Eltern deutlich machen, wie sich das Lernen verändert, damit die nicht sozusagen auf der einen Seite sagen, ja, gut, hört sich alles interessant an, aber die Parallelklasse ist mit dem Stoff weiter. Weil nämlich der Gedanke daran, was man selber als Bildung erfahren hat, ganz leicht einen in so eine Perspektive bringt, dass das eigentlich die einzig wahre Bildung ist, die es gibt. Und innerhalb der letzten 20 bis 40 Jahre hat sich die Welt halt eben sehr stark geändert. Das heißt, das ist für mich teils Utopie auf der einen Seite, aber vielleicht noch am konkretesten, weil ich der Auffassung bin, dass vieles, was so die Top 0,8% der Bildungsbubble schon längst mitbekommen haben, zum Beispiel das Ergänzungspapier der Kultusministerkonferenz von 2023, was man liest, das liest sich ja wie eine Revolution, die Leute noch gar nicht mitbekommen haben. Die haben gar nicht mitbekommen, dass es schon alternative Prüfungsformate gibt, dass es Überlegungen zu alternativen Leistungsnachweisen und so weiter geht. Und das ist der Teil vielleicht der Utopie, der etwas besser verwirklicht werden kann, als sowas wie die Dreigliedrigkeit abzuschaffen. Denn das ist, ja, ich weiß nicht, wenn ich ein dickes Brett zu bohren sagen würde, wäre das wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrtausends.
Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Du hast jetzt gerade gesagt, nochmal zum Abschluss, wir brauchen einen großen Aufschlag. Ja, und das ist das, was mich ja auch so sehr umtreibt. Ich probiere das ja selber ein Stück weit auf politischer Ebene mit meiner Initiative im Bundestag, Schule der Zukunft, umzusetzen. Und ja, es ist verdammt zäh. Also das ist mal unbelassen. Dabei sind ja alle von dir benannten Fakten, liegen ja auf dem Tisch. Das ist ja auch kein Nischenwissen, sondern das ist ja mittlerweile Common Knowledge im Grunde genommen. Also, es ist jetzt wirklich eine offene Frage. Ich weiß auch nicht, ob du eine Antwort darauf hast, aber das ist das, was ich mich immer frage und ich stelle sie dir deshalb, Bob. Warum, wenn das alles so offensichtlich ist, warum geht die Politik nicht wirklich auch auf oberster Ebene da mal ran? Warum macht Olaf Scholz sich nicht mal stark für den Bereich? Denn mehr als Plattitüden kommen ja da bisher nicht raus. Ja, es ist wichtig, ja, die Kinder sind unsere Zukunft, aber ernsthaft mal da an die Wurzeln zu gehen. Ja, aber allein das auf die politische Agenda mal zu heben, um dem Thema die Relevanz zu geben, die es verdient, das passiert nicht. Was denkst du, warum ist das bisher noch nicht der Fall gewesen?
Aus drei Gründen. Erstens, weil es so funktioniert. Und für die Politik ist es erstmal so,
tut
egal
es das?
Wie. Ja, ja, ja. Es funktioniert. Es funktioniert für viele noch gut genug. Mhm. Und für viele noch gut genug heißt, bei dem deutschlandweiten Bildungsprozess, Prozess, das wäre auch was. Beim deutschlandweiten Bildungsprotest im November des letzten Jahres 2023 waren deutschlandweit ungefähr 20.000 Leute auf der Straße. Also ich meine, das ist nett, aber das ist nix. Die Bildungsministerin hat bei Lanz übrigens gesagt, Leute sollten noch mal für Bildung auf die Straße gehen, was gleichzeitig natürlich witzig und performativer Widerspruch ist, aber anscheinend hat sie das auch gar nicht mitgekriegt. Also das heißt, anscheinend funktioniert es ja für Leute. Und für wen es funktioniert, ist gleichzeitig für die bürgerliche Mittelschicht. Also für diejenigen, die sagen, ja, ist irgendwie scheiße und ja, ich finde es auch nicht zeitgemäß, aber wir mussten irgendwie durch und komm, ich gebe dir jetzt meine Nachhilfe. Also genau für die Leute, die es sich leisten können, zu sagen, ja gut, und Herrgott, ansonsten nehme ich eben die Nachhilfe. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, weil das für die funktioniert, und das kann man übrigens im Kleinen ganz schön gucken, ich glaube im Kreis Siegen war das so, dass es ein Volksbegehren gab. Jetzt bitte nachgoogeln, ob es ein Volksbegehren war oder ob es eine Petition war. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam der Vorschlag, dass man doch die Realschule in diesem Kreis abschafft, weil da keiner mehr hingeht. Also das heißt, weil sozusagen mehr oder weniger mit den Beinen entschieden wurde. Und die Leute haben sich dagegen ausgesprochen. Und man sagt, hä, wieso haben die sich dagegen ausgesprochen? Naja, weil, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ja? Weil, nee, ist doch ganz gut, wenn diejenigen, die meinen Max Gabriel aufhalten, doch nochmal in einer anderen Schule sind. Mhm. Und weil 1 und 2 wahr sind, also weil der Leidensdruck da ist, aber noch nicht groß genug für alle, kannst du damit politisch nur verkacken. Du sagst entweder, naja gut, die Schule brennt schon irgendwie, aber es geht ja noch einigermaßen. Aber wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, wir wollen das anders machen, dann kann ich politisch eigentlich nur verlieren. Und deshalb, aus meiner Sicht, sagt man dann auf Seiten der Politik lieber, wir lassen das jetzt mal so mehr oder weniger und machen das eine Reformchen und das andere Reformchen, als dass man sich hinstellt und selber den Mut hat zu sagen, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
Es bleibt dann an uns, die Dinge anzusprechen, die Dinge anzuschieben, Gutes Absolut. Sichtbar zu machen, darüber zu sprechen in den Podcasts, das machst du. Die Schule brennt jede Woche mit unterschiedlichen Gästen hier. Mache ich an der Stelle ruhig nochmal eine muss ich nicht mehr empfehlen, aber vielleicht für die drei, die das noch nicht gehört haben, demnächst ja auch im Radio, ich glaube NDR Info oder wer überträgt das auch?
Also es wird jetzt tatsächlich von NDR, HR und SWR und ich glaube auch vom BR übertragen, immer mal wieder.
Also in den dritten, also in den Radiosendern, in den auch als regelmäßige Radiosendung, wer den Podcast noch nicht abonniert hat. Bob, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir empfehlen hier das Buch schon weiter, wir haben schon drin gelesen, wir sind im Vorteil und wir können nur sagen, Leute, holt euch das aktuelle Buch. Da steht zwar drauf, müssen wir noch, ja, wir müssen noch lernen, und zwar von dir. Vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Beste Grüße jetzt auch ins Studio. Du wirst heute selber noch aufnehmen. Ja, auch dafür gutes Gelingen. Und wir sind gespannt, was wir demnächst von dir hören. Und vielleicht treffen wir uns ja demnächst bei der einen oder anderen Konferenz auch wieder.
Freuen wir uns drauf. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung, wenn ich das noch sagen darf. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Ihr habt mehrmals gesagt, dass es auch so ein bisschen kritische Nachfragen gab. Genau das brauchen wir ja. Du weißt das selber, Gerd, und ihr habt beide, Viola, schon viele Interviews geführt. Ich habe viele Interviews geführt, ich führe sie auch wieder, aber solche Gespräche sind für mich dann auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes Lernprozesse. Also vielen Dank für diese Einladung.
Sehr gerne. Wir danken dir für deine Zeit, Bob. Wir beobachten dich weiterhin, deinen Weg, unterstützen dich. Wir ziehen ja alle am gleichen Strang. Also von daher schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und lieben Dank erstmal an dieser Stelle.
Nachgedacht.
Ja, Viola. Jetzt hatten wir Bob hier zu Gast. Sein neues Buch haben wir besprochen. Aber es sind natürlich Haltungen, die er jetzt die letzten 10 Jahre, seitdem er aktiv und sichtbar ist, deutlich macht. Es immer wieder anpasst, ist auch wissenschaftlich fundiert. Welcher Punkt hat dich am meisten zum Nachdenken angerichtet?
Naja, er holt mich sowohl als Lehrerin als auch als Mutter sehr ab. Das muss ich schon sagen. Also genau wie ich kennt er ja beide Seiten des Systems. Er ist ja selber Vater von einer kleinen, aber dennoch schon schulpflichtigen Tochter. Das finde ich auch mal ganz interessant, wenn wirklich Menschen das so ein bisschen privat und fachlich beleuchten können, dieses Schulthema und alles, was...
Ist auch im Buch.
Ja.
Sie kommt auch
genau,
als Beispiel im
genau. Buch. Genau, du sagst es, ja. Auch sehr, sehr anschauliches Beispiel, weil da ist er nämlich schon direkt beim Lernen von dem Lernenthusiasmus, den seine Tochter hat. Und ja, genau, Gerd. Also das fand ich im Buch auch sehr schön, weil diese Beispiele, da merkt man auch wieder, so lernt man, ne? So bleiben auch mir Dinge im Kopf, wenn das greifbar gemacht wird. Und vor allen Dingen, wenn ich an meine eigenen Erfahrungen andocken kann in Bezug auf das Lernen des eigenen Kindes. Und was mir besonders gut gefallen hat, was mir auch nochmal einen besseren Einblick in seine Arbeit gegeben hat, ist wirklich den ganzen Hintergrund, den er so mitbringt und wie er seine Sachen untermauert. Also das fand ich jetzt schon wirklich, wie du gesagt hast, auch wissenschaftlich fundiert, ohne dabei zu dröge zu werden, sondern einfach die Sachen sich ranzuziehen und zu nutzen, die es gibt, die Fakten sind. Und das mit den heutigen Erkenntnissen zu verbinden. Also für mich persönlich war das wirklich auch, wie er am Ende gesagt hat, ganz viel neues Lernen. Also ganz viel meinen Horizont erweitern, wirklich über Dinge nochmal nachdenken, Impulse zu bekommen. Und oft sind es ja einfach so die Kleinigkeiten, wo man auch als Lehrkraft denkt, ja, stimmt, warum eigentlich nicht einfach mal machen? Warum nicht einfach mal mutig sein und let's do it? Also nicht perfekt, aber dafür ins Handeln kommen, und ich denke, das ist eine ganz wichtige Maxime.
Das wäre die Haltungsfrage. Wo würdest du jetzt direkt anknüpfen an seinen Punkten?
Naja, mich persönlich treibt schon immer auch diese politische Ebene um. Ne? Also das ist das, weil ich da auch eine gewisse Wut in mir habe. Das kann ich wirklich auch nicht anders sagen, dass es nicht auf die Agenda gehoben wird, dass es nicht die Relevanz bekommt, die das Bildungsthema verdient, weil das letztlich auch was damit zu tun hat, dass die Familien für mein Empfinden viel zu wenig gesehen werden, dass die Kinder einfach gar nicht so im Fokus sind, weil sie nicht wählen können. Wenn ich da mal Stefanie zu Gutenberg zitieren darf aus meinem anderen Podcast, ne, das war so ihre Erklärung, es sind keine Wählerstimmen und somit nicht relevant. Und ja, die Punkte, die er da angesprochen hat, dieses es geht ja irgendwie noch, das finde ich ist eine ganz bittere und traurige Wahrheit, die mir nicht gefällt, mit der er wahrscheinlich aber recht haben wird. Und das finde ich, ja, klingt nicht gut, aber da müssen wir ran und da sind wir ja auch dran. Und das hatten wir auch im Nachgespräch mit ihm noch kurz besprochen, dass es natürlich ganz viele tolle, engagierte Lehrer und Lehrerinnen gibt, die jeden Tag da von unten ihre kleinen persönlichen Revolutionen in unserem Bildungssystem durchführen. Und ja, dieses insgesamt selbstregulierende Lernen und die Lust auf Lernen wirklich lebenslang zu schaffen, das finde ich einen ganz tollen Anspruch. Und das finde ich bei dir auch immer toll, Gerd, weil du als Schulleiter da natürlich noch mehr einen Hut auf hast und du gucken kannst, wie das bei deinem Kollegium umgesetzt wird. Und ja, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, wie du das Gespräch erlebt hast und was dich jetzt da am meisten abgeholt hat.
Wir sind ja nicht im regelmäßigen, aber doch im unregelmäßigen Austausch. Und man denkt ja, man kennt die Person. Ich höre auch regelmäßig seinen Podcast oder lese auch seine Blogbeiträge. Haben wir da einen ganzen Teil Schnittmengen, wo ich auch anknüpfen kann, also nahtlos. Es ist schon wichtig, dass es solche Stimmen gibt, die hörbar und in seinem Fall auch sichtbar sind, die sich für gute Bildung, für gutes Lernen, für eine neue Haltung im Bildungsbereich, die eigentlich eine Grundhaltung sein sollte, eine alte Haltung, immer wieder, dass er da immer wieder nachhakt. Er hat selber gesagt, gebetsmühlenartig. Das gefällt mir an ihm. Und es wäre natürlich schön, wenn man ihm das eine oder andere Argument positiv wegnehmen würde, indem man einfach die Dinge umsetzt, die Bob anmahnt. Ja, nicht seit diesem Buch, sondern eben schon wirklich seit über einem Jahrzehnt.
Man muss ja auch sagen, er ist ja nur in Anführungsstrichen auch eine Art Sprachrohr, ne? Weil das, was er sagt, ja, ist ja das, was ganz viele denken, natürlich, aber halt auch nicht die Reichweite und die Strahlkraft haben oder halt auch die Medienpräsenz, um sich darüber Gehör zu verschaffen. Und ich finde, da greift er schon viele wichtige Punkte auf, die mir auch wichtig sind, die einfach nach außen getragen werden sollten und mehr Gehör und Interesse finden sollten. Also für mich ein tolles Gespräch, ein richtig guter Typ und mir hat das Spaß gemacht. Und ich fand es auch nett, dass er danach noch gesagt hat, ihm hat es auch Spaß gemacht. Das freut mich natürlich immer, wenn Gäste gerne zu uns kommen und sagen, hey, hier bei den Digis, da ist es angenehm, ist eine tolle Atmosphäre, super, was ihr macht und das fand ich richtig schön.
Wir haben jetzt ja heute kein Digi zentral in den Fokus genommen. Hier geht es um die Haltung, die gerade durch die Form des Selbstlern-Digis, da knüpft diese Haltung ja an das, was Bob heute auch gesagt hat, dass wir Schülerinnen und Schüler ermächtigen, selbst ihrem Wissensdrang nachzugehen, in einer selbstgewählten Zeit, sich ein Thema zu erschließen, was sie interessiert und damit sinnstiftend ein Thema zu ergreifen und zu begreifen.
Richtig. Und vor allen Dingen auch immer wieder dieser Lebensweltbezug. Die Frage nach dem Warum. Warum sollte ich das lernen? Und das ist ja für mein Empfinden auch ein ganz großer Vorteil der Digis, die einfach die Inhalte so gut aufbereiten, dass es einfach zum einen Spaß macht, aber zum anderen auch das Verständnis dafür da ist und somit auch die Lust am eigenen Lernen gefördert wird. Also Selbstlern-Digis, Bob Blume, alle zusammen eine richtig gute Kombination.
Jetzt wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen. Die wollen nämlich zu ihrem Buchhändler, zu ihrer Buchhändlerin des Vertrauens sich auf den Weg machen, das Buch kaufen. Da wollen wir euch nicht aufhalten. Aber bevor ihr das macht, abonniert diesen Podcast, kommentiert die Folge. Dann seid ihr immer die Ersten, die mit uns lernen, wenn es nämlich wieder heißt, hey Diggis, so geht Lernen heute.
Wir freuen uns auf euch. Bleibt dran, unterstützt uns, denn wir zusammen können Unterschied machen, Bildung nach vorne bringen, jeden Tag. Und wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört und uns permanent unterstützt. Wir bleiben dran. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Das war Hey Diggis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.